Matthias, heißt es, oder das achte Kapitel ist übertitelt, wie man den Höchsten erreicht, und es werden dort ein paar ganz wichtige Lebensgrundlagen für das spirituelle Leben gegeben, nämlich Lebensgrundlagen, die die Kontrolle oder die das Einsetzen des Geistes betrifft. Antikale Chamang Eva. Und sie alle spielen. Smarang Muktva Kalevarang. Smarang Muktva Kalevarang. Ya Prajati Samat Bhavam.
Ya Prajati Samat Bhavam.
Jati Nasyatra Samshaya. Dieser Vers behandelt das Thema, was im Augenblick, wenn man den Körper aufgibt, im Augenblick des Todes wichtig ist. Und jeder, der sich am Ende seines Lebens, wenn er seinen Körper verlässt, an mich allein erinnert, erreicht sogleich meine Natur. Darüber besteht kein Zweifel. Erläuterung. Dieser Vers betont die Wichtigkeit des Krishna-Bewusstseins. Jeder, der seinen Körper im Krishna-Bewusstsein verlässt, wird sogleich zur transzendentalen Natur des höchsten Herrn erhoben. Der höchste Herr ist der reinste der Reinen, und deshalb ist jeder, der ständig Krishna-bewusst ist, ebenfalls der reinste der Reinen. Das Wort Smaran, sich erinnern, ist von Bedeutung. Erinnerung an Krishna ist für die unreine Seele, die niemals hingebungsvollen Dienst im Krishna-Bewusstsein praktiziert hat, nicht möglich. Deshalb sollte man schon vom Anfang des Lebens an Krishna-Bewusstsein praktizieren. Wenn man sein Leben erfolgreich beschließen will, ist es unbedingt erforderlich, sich im Vorgang der Erinnerung an Krishna zu üben. Deshalb sollte man ständig und ohne Unterlass den Mahamantra chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya hat die Anweisung gegeben, man solle so duldsam wie ein Baum sein. Jemand, der Hare Krishna chantet, mag auf viele Hindernisse stoßen, aber er sollte diese Schwierigkeiten erdulden und fortfahren. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, zu chanten und auf diese Weise am Ende seines Lebens den vollen Nutzen des Krishna-Bewusstseins erfahren. Es wird hier also von der letzten Prüfung gesprochen, die wir alle auf die eine oder andere Art und Weise bestehen müssen, nämlich der Zeitpunkt, an dem wir unseren physischen Körper aufgeben. Das heißt, wenn man bis zu dem Zeitpunkt es gelernt hat, immer in Gedanken an Krishna vertieft zu sein, dass man dann sogleich seine spirituelle Natur erreicht, das heißt das Königreich Gottes dort Einlass findet. Darüber besteht kein Zweifel, sagt Krishna. Nun, Prabhupada sagt in der Erläuterung, dass es nicht so einfach ist, sich am Ende seines Lebens einfach auf Krishna zu konzentrieren. Das geht nur, wenn man das geübt hat während seines Lebens. Wenn man sich während seines Lebens in der Meditation über Gott beschäftigt und möglichst keinen Augenblick verstreichen lässt, ohne an ihn zu denken, erst dann ist es möglich, sich an Krishna auch im Augenblick des Todes zu erinnern. Wir erfahren, dass für einen materiell angehafteten Menschen der Tod etwas sehr unerwünschtes ist. Jean-Paul Sartre sagte, der Tod ist nicht eine Möglichkeit, sondern die Nichtung all meiner Möglichkeiten. Das ist aus materieller Sicht gesehen richtig. Zur Zeit des Todes muss man Abschied nehmen von allen materiellen und damit von allen Möglichkeiten des materiellen Lebens. Doch wenn man es gelernt hat, an Krishna sich zu erinnern, dann hat man ja Krishna. Und man hat Gott, und wer Gott im Leben besitzt, der braucht sich keine Gedanken machen über Verlust. Der größte Verlust im materiellen Leben wird für einen Menschen, der Gott bekommen hat, leicht ertragbar. in Vers 6, im nächsten Vers, wird ein bisschen über dieses Yoga der Erinnerung gesprochen. Yang yang va pismadang bhavang vajyante kalevaram tam tam evaiti konteya sadatat bhava bhavita. Was auch immer der Seinszustand ist, an dem er sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, O Sohn Kuntis, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Es wird hier gesagt, dass es im Augenblick des Todes ein bestimmtes Naturgesetz gibt. Die Leute fragen manchmal, wohin werde ich gehen, nachdem ich den Körper verlasse. Und die Antwort darauf ist, das hängt davon ab, worauf man seinen Geist gerichtet hat. Im Augenblick des Todes ist es so, dass das Gesamtaggregat der Gedanken, die man hat, bestimmen wird, wo man als nächstes hingeht. Das ist ein totales Gesetz. Dein feinstofflicher Körper verlässt dann den physischen Körper und geht entsprechend seines Gedankeninhaltes in einen neuen physischen Körper ein. So, Krishna sagt dann weiter, daher, O Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht des Kämpfens zu erfüllen. Wenn du deine Tätigkeit mir weißt und deinen Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Krishna argumentiert, weil es so wichtig, weil im Augenblick des Todes unser Geist entscheiden wird, wohin wir gehen, sollten wir in diesem im Augenblick unseres Lebens oder in der Zeit unseres Lebens bemüht sein, unseren Geist praktisch zu formieren. Wir sollten keinen Tag vergehen lassen, wo wir nicht am Tempel unseres Geistes, im Tempel unseres Herzens arbeiten. Was hältst du von dem Projekt, Herr? Interessantes Projekt. Nicht? Du kannst, während du lebst, ganz bewusst deinen Geist kultivieren, indem du deine vorgeschriebenen Pflichten erfüllst, die du in dieser Welt hast, aber gleichzeitig die Tätigkeiten Krishna weißt und die Geist und die Intelligenz auf Krishna richtest. Und Krishna macht es noch ein bisschen klarer. Er sagt dann im Text 8, wer über mich als die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, indem er seinen Geist ständig darin übt, sich an mich zu erinnern und von diesem Pfad nicht abweicht, O Pater, dem ist es sicher, mich zu erreichen. Also sehr, sehr klar wird uns gesagt, wir sollen meditieren. Nun an dieser Stelle taucht eine Frage auf. Wie soll ich denn über Krishna nachdenken? Krishna sagte, das, woran du denkst, wird bestimmen, wohin du gehst, ist dein Leben bestimmt. Denke an mich und du wirst zu mir kommen. Aber wie kann man jetzt über Krishna meditieren? Ich würde gerne euch fragen, wenn ihr versucht, an Krishna zu denken, woran denkt ihr dann? Du denkst dann an Lord Chaitanya. Ich denke daran, sagt Shishtikata, wie mir Krishna im Leben begegnet, in den Arrangierungen, die er für mich macht und wie er mich lenkt. Gute Frage, nicht? Wie denkst du an Krishna, Madhuri Manjari? Zum Beispiel? Barmherzig. Darüber denkst du, ne? Du bist eine Musikerin und deswegen ist es für dich natürlich, an Krishna zu denken als den Flötenspieler. Sag mal, wie denkst du an Krishna, wenn du... Ja, du kannst es Englisch sprechen. Ja? Ja. Aha. Bilder. Bilder und auch, dass er mich zum Krishna-Bewusstsein gebracht hat. Schöne Geschichten über Krishna. Dedis und Verehrung der Dedis. Ja. Interessant, wie ist mein Gottesbild? Nicht? Wie denke ich? Elisabeth, wollen Sie dazu etwas sagen? Wie denken Sie an Gott? Ja. Ja. Aha. Ja. 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 Fantastisch. Sie sind ein großer Gott mit den Tieren da. Also ja, denkt an Licht, Gefühle der Freude und Liebe. Freude, Liebe und was noch? Ruhe, ja. Ja. Schön, ich bedanke mich sehr. Ihr habt das Tuch, ihr habt mein Bettelgewand mit schweren Antworten erfüllt, die ich jetzt nachdenken werde. Ich tue es erst noch ein bisschen beiseite und möchte jetzt zu Text 9 kommen, wo Krishna sagt, wie wir über ihn meditieren können. Krishna gibt uns Meditationshilfen, sozusagen. Und ich denke, es ist interessant, die zu hören. Man sollte über die höchste Person als denjenigen meditieren, der alles weiß. Der Älteste ist, der Meister und Beherrscher von allem, der kleiner als das Kleinste ist, jenseits aller materiellen Vorstellung, und völlig unbegreiflich. Und der immer eine Person ist. Er ist leuchtend wie die Sonne und er ist transzendental jenseits der materiellen Natur. Erläuterung. Das ist jetzt sehr interessant. Bitte hört genau zu. Nur eine Seite, also wir werden nicht so lange, dass wir uns nicht konzentrieren können. Ganz im Gegenteil, es ist leicht, sich zu konzentrieren, weil es nur eine kurze Zeit ist. Dieser Vers beschreibt den Vorgang der Meditation über den Höchsten. Der wichtigste Punkt ist, dass er nicht unpersönlich oder leer ist. Man kann nicht über etwas Unpersönliches oder Leeres meditieren. Und diejenigen, die es versuchen, stoßen auf viele Schwierigkeiten. Der Vorgang, an Krishna zu denken, ist hingegen sehr einfach und er wird hier praktisch beschrieben. Als erstes wird gesagt, dass der Herr Purusha ist, eine Person. Wir denken an die Person Rama und an die Person Krishna und die Eigenschaften, die mit dieser Person verbunden sind, sei es nun Rama oder Krishna, werden im vorliegenden Vers der Bhagavad Gita beschrieben. Das ist sehr wichtig, wenn ich versuche an etwas zu denken, werde ich an Eigenschaften denken. Wie zum Beispiel Helle oder Frieden oder zum Beispiel versuche mich an den Münchner Tempel zu erinnern, ist das erste, die erste Eigenschaft, die ich denke, an die ich denke, ja, meistens ein sehr friedvoller Tempel. Das fällt mir wirklich auf, hier ist nicht so wahnsinnig viel los im Tempel. Es ist nicht so hektisch. Man möchte, so wenn ich an Srishtikata denke, denke ich an einen Menschen, der ein philosophisches Wesen hat. Und wenn ich an Madhuri denke, denke ich an eine Person, die ein sehr gütiges Wesen hat und ein helfendes Wesen hat und so weiter. So fallen mir sofort Eigenschaften an. Tatsächlich brauche ich Eigenschaften, um mich an etwas zu erinnern. Und Eigenschaften sind immer ein Indiz dafür, dass wir etwas mit etwas Persönlichem uns auseinandersetzen. Gott hat also mehrere Eigenschaften, die Person Gottes, und das erste ist Kavi, das heißt, erkennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und deshalb ist er allwissend. Es ist schön, über die allwissende Natur Gottes nachzudenken. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Pilgerreise zu einem Tempel ganz hoch in den Schneeregionen des Himalayas unternommen. Wir werden Sonntag Nachmittag hier von dieser Reise uraufführen. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, ich kam mit einer langen Liste von Gebeten und Ersuchen zu dem Tempel. Für den und den, die wurde gesagt, jetzt kannst du nicht beten, dass dies klappt. Kannst du nicht beten, dass meine Geburt eine ruhige und schöne Geburt werden wird. Und so hatte ich tausend, also eine richtige Liste von Gebeten. Als ich dann aber vor Krishna auf dem Altar stand, musste ich mich sofort daran erinnern, dass Krishna eigentlich alles schon weiß. Er kennt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und habe es dann als überflüssig angesehen, diese Liste vorzutragen. Denn er wusste, was für die Einzelnen nötig ist. Und da habe ich nur gebetet, Krishna, bitte gebe all diese Leute, in deren Auftrag ich komme, wollen eigentlich im Grunde genommen zu dir. Bitte mach es mir so leicht. Bitte gebe ihnen, was du für richtig hältst. Du kennst ihre Situation besser als sie selber. Und so weiter. Ich glaube, es ist sehr beruhigend, wenn wir uns an Krishna wenden mit dem Verständnis, er weiß schon alles. Er weiß, was gut für uns ist. Wir wissen das manchmal gar nicht. Wir mögen um etwas fragen, was gar nicht gut für uns ist. Wir mögen zum Beispiel uns um einen bestimmten Erfolg sehen, aber wer weiß, wenn wir diesen Erfolg haben, werden wir so verblendet von der Bewunderung von anderen Menschen, dass wir uns vielleicht von Gottes Bewusstsein abwenden. Manchmal ist es wichtig, dass Gott uns gar keinen Erfolg gibt. Es gibt so ein Devotee, Krishna, der wurde von Lord Chaitanya umarmt. Er war ein Lepröser, also so Lepra-Krank. Und als ihn Lord Chaitanya umarmt hatte, vergingen seine ganzen kranken Stellen. Er war kerngesund und sah kräftig aus wie Mr. Gesund. Nicht? Und der Devotee sagte aber zu Lord Chaitanya, es ist nicht gut, dass du mich jetzt gesund gemacht hast. Denn vielleicht werde ich jetzt so ich habe Angst, dass ich dich vergesse, ich habe ein etwas übermütiges Temperament und werde vielleicht nicht in der Lage sein, mich an dich zu erinnern. Deswegen wäre es besser für mich, meinen alten Körper, wo ich ein bisschen demütig war, zurückzubekommen. Versteht ihr? Nicht immer ist Gesundheit, Schönheit, Erfolg, Geld und so weiter gut für unsere Entwicklung auf dem spirituellen Weg. Deswegen ist es günstiger, wenn wir uns einfach auf Krishna besinnen und sagen, du weißt ohnehin alles. Mach du, was das Beste für uns ist. Ich will gar nicht mit meinen Wünschen dazwischen kommen. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Devotees, die spüren, dass sie sich neu orientieren müssen. Krishna weiß, was das Beste für uns ist. Krishna weiß, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind und wo wir am besten hingehen. Das ist die erste Meditation, über die Krishna spricht. Dass man darüber meditiert, dass er alles weiß. Das nächste. Er ist die älteste Persönlichkeit, weil er der Ursprung von allem ist. Alles wird von ihm geboren Er ist auch der höchste Beherrscher des Universums und er ist der Erhalter und Lehrer der Menschheit. Ich finde, es ist ganz nektarhaft, darüber zu meditieren, dass Krishna vor allem da war. Bevor irgendetwas existierte, war Krishna schon da. In der Mitte, das heißt während die Dinge existieren, ist Krishna da. Und dann, wenn alles aufhört zu sein, wenn der ganze materielle Kosmos in sich zusammenfällt, wenn es kein München gibt und auch kein Frauentor und auch keine Marienkirche und keine Isar, kein Deutschland, kein materielles Universum, dann ist Krishna noch immer der gleiche. Schön darüber zu meditieren, über dieses, sagen wir mal, dass er der Älteste ist und der Ewige. Dann geht es weiter. Er ist kleiner als das Kleinste. Und Prabhupada erläutert, das Lebewesen ist so klein wie der zehntausendste Teil einer Haarspitze. Doch der Herr ist so unvorstellbar klein, dass er sogar in das Herz dieses Teilchens eingehen kann. Deshalb heißt es, dass er kleiner als das Kleinste ist. Als der höchste Herr kann er in das Atom und in das Herz des Kleinsten eingehen und es als Überseele lenken. Das war eine sehr schöne Meditation, wie ich damals anfing, über Krishna zu meditieren. Er ist in allem gegenwärtig, auch in meinem eigenen Herzen. Ich weiß noch, ich kam damals zum Tempel hin und die Devotees waren sehr beschäftigt und bat mich, auf einer Bank zu warten. Und kam nach einer langen Zeit, ich war sehr nervös, weil alles so anders war. Und ich begann mich ein bisschen unwohl zu fühlen, wenn kahlgeschorene Mönche vorbeiliefen und sich gegenseitig Ehrbietung darbrachte. Das war ja wahnsinnig fremd für mich. Und ich saß da auf meinem Beobachtungsposten auf der Bank und wartete, dass einer zu mir sprach. Und dann kam einer zu mir und sagte, weißt du was, Krishna ist kleiner als das Kleinste. Kleiner als das Kleinste? Ich bin nicht so richtig, was er meinte. Und er sagte, ja, Krishna geht in jedes Atom ein. Und ist auch noch dazwischen. Ich weiß auch, da neben mir war so ein hässlicher, eiserner Aktenschrank. Und ich schaute diesen Aktenschrank an. Und plötzlich sah ich in meiner Imagination, wie Krishna in jedem Atom des Eisenschrankes gegenwärtig war. Ich sah plötzlich alles belebt von Gottes Gegenwart. Das machte auf mich so einen Eindruck, dass ich schließlich mich entschuldigte und sagte, ich muss darüber weiter meditieren. Das ist unglaublich fantastisch. Und dann ging ich in die U-Bahn hinein. Nee, falsch. In die S-Bahn ist sowas Ähnliches in Hamburg. Und ich kann mich erinnern, ich ließ mich dann ich ging vor immer zweite Klasse und nicht erste Klasse. Es war so ein harter Sitz. Das war so damals Holzsitz, das war ja alles so altmodisch im Vergleich zu heute. Da saß ich dann so drauf und fuhr in der S-Bahn und dachte, Gott ist überall, auch in diesem Sitz. Und in dem Halterung, wo man sich festhalten musste, wenn es ein bisschen polterte. Und dann ging es los. Dann hörte ich plötzlich die göttliche Musik rauschen überall. Ich hörte, wie, als würden Engelschöre den allgegenwärtigen Herrn, der überall gegenwärtig war, lobpreisen. Und mir liefen die Tränen aus den Augen. Es war ein ekstatisches Augenblick, dass ich plötzlich die Welt ganz anders sah, dass Gott in alles eingegangen war und alles erhielt. War ein ekstatisches, ein mystisches Erlebnis. Ich hörte, wie alle Leute in der S-Bahn sangen. Also da gab es kein, man hört ja, wenn man so in der S-Bahn ist, das gewöhnliche Geschnatter von Menschen und in der Bildzeitung steht und das Wetter und ach, sie nun wieder und unmöglich die Frisur von dem Nachbarn heute und so der normale S-Bahn-Talk. Nicht? Das hörte ich zum Anfang schon. Und dann redeten da welche über Fußball. Und plötzlich verklärte sich die Szene, als hätte jemand mit einem magischen Zauberstab darüber rübergefahren, wäre darüber gefahren. Und man hörte nur göttliche Klänge. Maduri, das war die göttliche Musik, die ich hörte. Mit dem Singen der Heiligen Namen. Und orchestral war es. Krishna ist kleiner als das Kleinste. Und das heißt, er ist überall gegenwärtig. Selbst in unserer Seele und in den Atomen. Doch obwohl er so klein ist, ist er alldurchdringend und erhält alles. In der Bhagavad Gita wird ja gesagt, dass alles auf ihm ruht, wie Perlen, die auf einem Schnur aufgezogen sind. Diese Perlen können nur bestehen in dieser Ordnung, diesen drei Reihen, in denen sie sich um einen Hals schwingen, aufgrund der Schnur, die sie stützt, die sie hält und die sie in ihrer Lage ja bewahrt. Von ihm werden alle Planetensysteme erhalten. Wir fragen uns oft, wie all die großen Planeten im All schweben können. Doch wie hier erklärt wird, werden all diese großen Planeten und Galaxien durch die unbegreifliche Energie des höchsten Herrn erhalten. Das Wort Achintya, unbegreiflich, ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. Gottes Energie befindet sich jenseits unseres Vorstellungsvermögens, jenseits der Dimension, in denen wir denken, und wird daher als unbegreiflich, Achintya bezeichnet. Wer könnte dies bestreiten? Er durchdringt die gesamte materielle Welt und ist dennoch jenseits von ihr. Wie können wir begreifen, was jenseits der materiellen Welt ist, wenn wir nicht einmal die materielle Welt begreifen, die verglichen mit der spirituellen Welt unbedeutend ist? Achintya bezieht sich auf das, was sich jenseits der materiellen Welt befindet. Das, was unsere Argumente, unsere Logik und unsere philosophische Spekulation übersteigt. Das, was einfach unbegreiflich ist. Deshalb sollten intelligente Menschen nutzlose Argumente und Spekulationen vermeiden und akzeptieren, was in den Schriften wie den Veden, der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam gesagt wird und den dort festgelegten Prinzipien folgen. Dieser Pfad wird einen zum wahren Wissen führen. Was noch in dem Vers drin steht, ist ein herzlich willkommen, ist eine Meditation, die Elisabeth eben vorgestellt hat. Krishna drückt es so aus: Er ist leuchtend wie die Sonne und er ist transzendental jenseits der materiellen Natur. In dem Bhagavatamrita, von dem wir in dem Seminar Samstag beginnt und bis Sonntag Mittag geht, hören werden, wird die Reise von einer Seele aus der materiellen Welt beschrieben. Gopkumars Reise zurück nach Hause, zurück zu Gott. Und es wird beschrieben, dass er, als er aus der materiellen Welt heraustritt, plötzlich in ein unglaubliches Lichtmeer hineintritt. Dieses Lichtmeer ist so hell, dass es ihm für einen Augenblick erscheint, als würde er seine Identität verlieren. Ihr könnt euch das leicht vorstellen, wenn ich morgens aufwache. Ich habe vielleicht wie ein Stein oder vielleicht mehr wie ein Bleiklotz geschlafen. Und ich wache plötzlich auf und schaue in das Licht hinein. Dann ist es mir für einen Augenblick so hell, dass alle Formen verschwinden. Ich kann das Bett nicht mehr sehen, mein Schreibtisch vielleicht nicht, den Stuhl, die Gardinen. Alles ist ausgeblendet von diesem Licht. So ging es Gopkumar. Er schaute in diese unglaublichen Lichterglanz Gottes hinein und war zunächst einmal ganz betäubt. Er Er hatte die Angst, seine Identität zu verlieren. Und er konnte diese Angst nur dadurch begegnen, dass er seine demütige Ehrbietung darbrachte. Als er aus der Ehrbietung herauskam, dieser tiefen Verneigung, sah, woher dieses Licht kam. Es kam von der Gestalt Parameshwaras, des höchsten Herrschers über alles Sein, nämlich von der Gestalt Gottes. Und er merkte, dass er unbedingt eine Beziehung zu dieser Person, die hinter diesem Licht sichtbar wurde, entwickeln musste, um nicht einfach nur bei ihrem Strahlenglanz stehen zu bleiben und dort aufzuhalten und dann dabei vielleicht seine Identität zu verlieren, sodass es ihm nicht mehr möglich wäre, in einen liebevollen Austausch zu treten. Und zu einem Austausch gehören zwei, der Liebende und der Geliebte. So, wir leuchten wie die Sonne und er ist transzendental jenseits der materiellen Natur. Als ich hierher kam, und hiermit möchte ich enden, habe ich eine kurze Geschichte von meinem spirituellen Meister erzählt. Mein Srila Prabhupada hatte die Aufgabe, seinen zum Teil sehr dynamischen und jungen und unerfahrenen Schüler spirituelles Wissen auf einfache Art und Weise beizubringen. Dann gab es in einem Tempel einen besonders amerikanisch geprägten Geweihten, Krishnas, der der Tempelkommander war. Das heißt, der Tempelkommandant. Also nicht? Und der war ein bisschen von sich selber eingenommen, weil wenn er den Devotees sagte, könnt ihr hier bitte sauber fegen, dann taten sie das meistens. Denn es war seine Aufgabe, die Dienste im Tempel zu verteilen. So, Prabhupada fing ihn bei sich und sagte ihm, weißt du, es gibt die unbegrenzte spirituelle Natur, in der Krishna, der höchste alleinige Herrschende ist. Und von ihm geht ein unglaubliches Licht der Meer aus, in dem verschiedene spirituelle Planeten schweben. Ein Teil nun dieser spirituellen Welt, ein winzig kleiner Teil, wird eingenommen von einer Wolke, die die materielle Manifestation ist. In dieser materiellen Manifestation gibt es zahlreiche Universen. Wir befinden uns in einem dieser Universen. Es gibt verschiedene Planetensysteme und ein Planetensystem ist das mittlere Planetensystem. In dem mittleren Planetensystem gibt es unglaublich viele Planeten und eines davon ist der Erdplanet. Auf dem Erdplanet gibt es viele Kontinente, 7 an der Zahl, und eines davon heißt Amerika. Die Hälfte davon ist Nordamerika. Und in diesem Nordamerika gibt es einen unbedeutenden Staat namens Kalifornien. In diesem Kalifornien nun gibt es eine Stadt namens Los Angeles. Und in diesem Stadt gibt es einen Stadtbezirk. Und in dem Stadtbezirk eine Stadt, die heißt La Cienega Boulevard. Auf diesem Boulevard gibt es 3000 Hausnummern. Und das ist eine typisch amerikanische Straße. Und eine Hausnummer ist die Nummer, oder nannte er von dem Tempel die Nummer, vielleicht 311. Nur zum Beispiel. Und in diesem Tempel gibt es viele qualifizierte Devotees. Und einer davon heißt Tamal Krishna. Und dieser Tamal, das war jetzt der Name des Tempelkommandanten, und dieser Tamal Krishna denkt, er kontrolliert alles. Und er sei so groß. Dem Jüngling im spirituellen Leben muss wohl die ganze Kosmologie durch den Kopf gegangen sein. Die ganze spirituelle Manifestation und die materielle Manifestation, all das brauste ihm vielleicht wie eine Herde wilder Maultiere durch die, von einem Ohr zum nächsten und wieder zurück. Und er dachte, und der letzte Satz, und dieser eine denkt, er kontrolliert alles und er sei so wichtig, blieb wohl wie ein Speer in seinem Herzen stecken und zitterte noch ein bisschen, denn das war ein Wurf eines Heiligen, der saß und der traf ins Mark hinein und erklärte die Sache gut und treffend. So, wenn ein Devotee über Krishna meditiert, es ist wichtig, darüber zu meditieren, wie Krishna der transzendentale Herr ist, der aber alles, was in dieser Welt sich bewegt, unter seiner Führung hat, ungefähr so wie ein Puppenspieler die Marionetten unter seiner Führung hat. Gut, damit haben wir unsere Meditationsabend über Krishna beendet. Ich möchte dir jetzt noch einmal den Text für euch vorlesen, sodass ihr vielleicht ganz kurz innehaltet und über diese Punkte nachdenkt. Wir werden eine kurze Denkpause machen, die ich jeweils mit einem kleinen Ton angeben werde und dann auflösen werde. Man sollte über den lass uns mal versuchen, darüber nachzudenken jetzt. Man sollte über die höchste Person als denjenigen meditieren, der alles weiß. Man sollte über ihn meditieren als den Ältesten. Man sollte über ihn meditieren als den Meister und Beherrscher von allem. Man sollte über den Höchsten meditieren als denjenigen, der kleiner ist als das Kleinste. Man sollte über ihn meditieren als den, der jenseits aller materiellen Vorstellung und völlig unbegreiflich ist. Das ist nicht so einfach. Werde ich euch gleich befragen, was ihr da getan habt. Er ist leuchtend wie die Sonne und er ist transzendental jenseits der materiellen Natur. Danke, mir ist klar, dass für jeden dieser Punkte wir nicht nur einmal diesen Zeitraum bräuchten, sondern wesentlich mehr. Aber ich wollte euch vielleicht nur ein kleines Beispiel geben, ganz kurz, wie man selber meditieren kann über Krishna, indem man aus den Schriften heraus etwas nimmt, wie diesen 9. Vers des 8. Kapitels, und dann eine kleine Meditationsübung sozusagen macht. Ich möchte jetzt ganz kurz fragen, wie hat jemand von euch, als ich sagte, man sollte über den Höchsten meditieren als denjenigen, der jenseits aller materiellen Vorstellungen und völlig unbegreiflich ist. Wie habt ihr da über Krishna meditiert? Was ist euch da gekommen?
Om.
Das Om. Aha. Völlig unbegreiflich und jenseits aller materiellen Vorstellungen. Wie kannst du das erläutern?
Also, Krishna ist in der Seele Om enthalten, aber irgendwie jetzt nicht. Also, ich will vorstellen, was er irgendwie in dem Sinn.
Ja.
Und vielleicht einfach das, was man die Seele Om nennt, ist nicht erst begreifbar.
Mhm. Toll. Ist noch jemandem was anderes eingefallen? Ich habe über etwas total neid. Ich habe zuerst bin ich ins Schleudern gekommen, weil ich nicht wusste, wie soll man jetzt darüber meditieren. Dann habe ich über ein ganz bestimmtes transzendentales Wunder nachgedacht. Nämlich Krishna im Universum erschienen war. Er war gegenwärtig im Universum. Und er wurde einmal gebeten, den Mund zu öffnen. Und die Person, die ihn darum gebeten hatte, schaute dann in seinen Mund hinein und sah plötzlich das gesamte Universum in seinem Mund. Krishna war nicht räumlich durchaus begrenzt. Er saß da, man konnte in den Mund reinschauen und alles war drin, einschließlich der Person, die ihn gebeten hatte, dass sie doch in seinen Mund schauen dürfe. Da habe ich gedacht, wenn jemand im Universum erscheint, wie kann denn dann das Universum in ihm sein? Ich gebe mir so gerne das Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr seid in diesem Raum, aber ihr seid nicht gleichzeitig im Becher. Der Becher ist mit euch zusammen im Raum und ihr könnt nicht in ihm drin sein. Krishna war im Universum gegenwärtig, im Raum des Universums gegenwärtig, aber das ganze Universum war in seinem Mund. Das finde ich unbegreiflich. Darüber habe ich nachgedacht. Mal sehen, was das nächste Mal kommt. Ich gebe ja jetzt ein Meditationsseminar, wo ich so etwas ausmachen würde, aber ich denke, es ist vielleicht, war es für euch leicht zu meditieren oder nachzudenken oder der Magen war vielleicht am Verdauen und deswegen nicht so, du konntest dich konzentrieren? Du? Entsprechend der eigenen Müdigkeit. Vielleicht ist es besser, wenn ich eine Schreibmeditation mit den Leuten mache, indem ich eine Aufgabe gebe und dann jeder hat ein Blatt Papier, weil man dann aktiver ist und ich schreibe mal kurz ein, was einem dazu einfällt. Was haltet ihr davon? Vielleicht ein. Naja, man sieht dir an, du bist persönlich sehr müde, weil du sehr früh aufgestanden bist und wenn ich das Meditationsseminar mache, muss ich allen Leuten sagen, zuerst, also wir fangen jetzt an mit dem Meditationsseminar, indem ich euch alle für 2 Stunden ins Bett schicke. Damit ihr ausgeruht seid. So. Ich glaube, das ist was wichtig. Genau. vielleicht so kurz denken, klack, und dann schreibt man es wieder. Dann meditiert man nicht, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Man muss erst ein bisschen denken und dann kann man schreiben. Gut. Damit haben wir ein natürliches Ende erreicht. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Punkten, die heute in der Vorlesung behandelt wurden? Because you meditated so much. Ja. 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 Die Gebete, die ein Devotee Krishna darbringt, sind eigentlich in unserer Tradition von etwas anderer Natur, als wir es normalerweise in der, sagen wir mal, in der abendländischen Kultur finden. In der abendländischen Kultur ist es sehr oft so, dass das Individuum ein Bittsteller ist und Gott um etwas bittet. Bitte ermögliche mir das, beschütze diese Person, erweise dem etwas Böses und tritt meinem Feind, nehmt mir etwas Gutes und tritt meinem Feind in den Hintern. Das geht. So als Bittsteller wendet man sich an Gott. Ich habe mal einen christlichen Wallfahrtsort besucht in Altötting und da gibt es richtig ein Buch, wo man Bittgesuche an Mutter Maria einträgt. Ich habe mal so dieses Buch durchgelesen, weil mich interessiert haben, um was haben die Leute gebeten. Es war in den meisten Fällen, ging es darum, dass die Krankheit aufhörte. Das fiel mir wirklich auf. Die eigene Krankheit, gar nicht mal so oft, sondern die Krankheit von Nahestehenden. Das fiel mir wirklich auf. Das waren nicht gute Gebete. Also ich möchte das in keinster Weise. Das waren tugendhafte Bitte macht, dass mein Vater von dieser Krebskrankheit erlöst wird, lebendig und so. Nicht? Das waren, man geht mal richtig hin, um das zu machen. Das ist so ein bisschen in unserer abendländischen Kultur üblich. Ich will jetzt nicht allzu verallgemeinert sein, aber ich kann mir doch vorstellen, dass das ein Gros der Gebete bestimmt, bittgestellt. Unsere Gebete sind Verherrlichung in unserer Tradition. Ne? Und gleich ich dir ehrlich sagen muss, Nita Sundara, ich mache es immer so, ich verherrliche Krishna und dann irgendwann rutscht mir dann doch raus. Bitte zeige mir das, was am besten für mich ist. Also so menschlich. Vishwanath Chakravarti Thakur behandelt dieses Phänomen. Er sagt, einerseits sollten wir ja nicht Krishna um etwas bitten, weil wir wissen, er weiß alles. Aber wenn wir in unserer materiellen Enge den Herrn um Erlösung bitten, ist das auch nicht verkehrt. Warum nicht? Weil es natürlich ist. Wenn ein Kind in einer Bedrängnis ist, wen hat es denn dann, als zum Vater zu gehen? Das ist ein ganz natürliches Anliegen. So, der Devotee versucht also hier einen Ausgleich zu finden. Wenn möglich, versucht er nicht Gott um alles Mögliche zu bitten, aber wenn es ihm mal rausrutscht, weil es so menschlich ist und weil er gerade in so einer Situation ist, dann macht das auch nichts. Also es ist interessant, wie in einer spirituellen Tradition nicht immer nur ein Entweder-Oder gilt. Wir sollten nicht Krishna um etwas bitten, aber wenn wir es trotzdem tun, ist das auch okay. So in dem Sinne, also so ein Paradoxum. Ne? Ich glaube, damit soll der Automatismus verhindert werden, dieses Runterrasseln von einem von Bittgesuchen, sondern soll es dem Individuum überlassen sein, wenn es ihm dann total mal drängt, nicht, dass er dann kommt aus dem Herzen heraus. Mukunda.
Kann man so schwierig die Gegensatz Krishna oder die Liebe Krishna spüren im Alltag? So vielleicht kannst du das in diesem ganz kurzen Situation erleben,
ja. Es ist wichtig, dass man versucht, hinter allem, was geschieht, Krishnas Hand zu sehen. Ich zum Beispiel habe heute darüber nachgedacht. Wir haben uns hingesetzt und angefangen zu singen. Und wir saßen und im gleichen Augenblick kam dieser eigentlich sehr freundliche Italiener, aber der trotzdem aber sehr gestört hat. Nicht? Cantare und er hat immer die Arme geöffnet. Und der war nicht böse, der hat auch eine umwerfend große Spende von 5 Mark gegeben, habe ich gesehen. Ich dachte, was? Plötzlich von einem Tag auf den anderen reich geworden. Nicht? Durch diesen Störenfried. Nicht? Also es war wirklich. Und dann hat Darko versucht, ihn wegzukomplimentieren. Nicht? Und dann hat er, ich will jetzt tanzen. Nicht? Und der war nicht böse, der wollte einfach den freudigen Anlass der Musik zelebrieren. Nicht? Also, und ich habe dann gedacht, ich muss sagen, weil ich so ein, ihr seid so im Leben, aber ich gebe ja nur Vorträge und bin ja nur unter Leuten, die spirituell sind oder auf Riesenbühnen, wo ich die Leute nicht sehe, zu denen ich spreche. Nicht? Sondern nur in Scheinwerferlicht schaue und so eine elektrische Power habe mit dem Mikrofon, nicht, dass mich so und so keiner unterbrechen kann, selbst wenn er wollte. Aber wenn man dann so auf der Münchner Fußgängerzone ist und einfach diese Hektik ausgeliefert ist, aber ich wusste nicht, was wir jetzt machen sollen mit dem ja liebenswürdigen Störenfried, nur so könnte man sagen. Dago hat das dann total weltmännisch gelöst und hat ihn dann so irgendwie so Blitz abgeleitet, bis er dann schließlich wiederkam und dann musstest du ein zweites Mal ihn höflich zu weiteren Entwicklungsphasen in seinem Leben ermutigen. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach meditiert, was will mir Krishna jetzt zeigen dadurch? Durch das Auftreten dieses Tränken, dieses liebenswürdigen Störenfriedes, war nicht so einfach aufmerksam zu bleiben, weil man rechnet, dass er jeden Augenblick auf einen rauf stolpert. Nicht? Und da hatte er ja ein bisschen Bier zu sich genommen oder Bier in ausreichenden Mengen, um einen Elefanten zu betäuben, nicht? Also so betrunken war. Und ich habe etwas gefunden, was er schon mir sagen wollte. Ist aber so privat, dass es zu schüchtern wäre, es jetzt preiszugeben. Nicht? Ich habe wirklich etwas gefunden und habe so über Krishna meditiert, selbst bei dieser Störung. Ich glaube, die einfachste Meditation im Alltag über Krishna ist, das will mir Krishna jetzt dadurch sagen, denn er ist ja hinter allem der Kontrollierende. Und das bringt einen meistens sehr bald auf Krishna. Im Nektar der Hingabe, sozusagen unserem Sadhan-Buch, gibt es eine sehr interessante Meditation. Weil Krishna weiß, dass die meisten Menschen in diesem Leben oder in dieser Welt Lektionen bekommen und auch durch Leid reifen, gibt er uns einen Rat, wie wir das Leid umwandeln können in etwas, was sehr gut für uns ist. Er sagt, wir sollten darüber nachdenken, dass das, was uns zutrifft in diesem Leben, durch unsere eigenen Handlungen verursacht worden ist. Und dass Krishna jetzt uns das gibt, um uns eine Lehre zu erteilen, um uns loszulösen vom materiellen Leben. Und wir sollten weiterhin mit Geist und Worten und Taten ihm unsere Ehrbietung darbringen. Das versuche ich zu machen. Gell? Heute zum Beispiel habe ich gesagt, Krishna, warm trinkst, schickst du uns diesen liebenswürdigen Störenfried, den wir zunächst einmal nicht loswerden können. Und habe dann ja meine eigenen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was das für die Gruppe bedeuten würde, denn Krishna macht es so, dass er einem Lebewesen etwas zeigt mit einer Tätigkeit und mit der gleichen Tätigkeit einem anderen Menschen etwas ganz anderes zeigt. Er ist eben ein Meister. Glaube, das ist man nicht. Na, sehen, das ist stimmt. Mal sehen. Schön. Dann würde ich sagen, dass wir hier Schluss machen. Wollen wir ja, vielleicht noch... Was? Können wir noch ein bisschen singen? Deine schöne Melodie, die du gesungen hattest zum Schluss, die fand ich so nice. Also wo Gerd mich abgeholt hat, dass der Meier mich abgeholt hat. Und jetzt können wir die nochmal singen. Die war nämlich sehr schön. Für den Abend ausgehen lassen, ist geschmeckt.